Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Ist schon das erste Mal was sehr Besonderes. Nicht so sehr das Fasten an sich, sondern das Fastenbrechen. Dieses, man nimmt einfach alles ganz anders wahr. Also man spürt wirklich den ersten Schluck Wasser, wie der runterläuft und wo der landet. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung vom Essen und Trinken, nachdem man gefastet hat. Also das finde ich heute noch sehr, ja, bewegt mich jedes Jahr wieder.
Der Monat Ramadan ist im Heiligen Koran erwähnt. Das ist ein sehr gesegneter Monat für die Muslime. Das ist ein Monat, in dem es auch heißt, dass der Heilige Koran herabgesandt wurde. Und es herrscht eine gewisse Motivation innerhalb der Muslime, wenn dieser Monat, gesegnete Monat Ramadan kommt. Und deswegen ist auch diese Atmosphäre in den Moscheen, unter den Leuten, diese gewisse Atmosphäre zu verspüren. Und jeder Erwachsene, der gewissermaßen die Reife erlangt hat, soll in diesem Monat Ramadan fasten.
Und das machen auch viele Menschen, die mit der Kirche überhaupt gar nichts am Hut haben. Und wir, die evangelische Kirche, sind jetzt überhaupt nicht die, die sagen, oh, das ist aber nicht das richtige Fasten, was ihr macht. Das ist ja Quatsch. Also jede und jeder soll tun, was er und sie will. Und wenn jemand mit dem Verzicht auf Fleisch zum Beispiel oder auf Alkohol, das machen ja sehr, sehr viele Leute, oder auf Plastik versuchen viele zu fasten 7 Wochen, wenn das nicht nur der eigenen Gesundheit und dem Planeten dient, sondern auch noch für uns, für die Fastenden, den Fastenden selber, eine Art von guter Selbsterfahrung ist, dann ist das gut.
Anfang März hat der Ramadan begonnen. Für die Muslime weltweit bedeutet das einen Monat lang fasten, aber auch beten, reflektieren und wohltätig sein. Und Martina, für die Christinnen und Christen beginnt die Fastenzeit vor Ostern ja am Aschermittwoch.
Ja, genau. Ostern rückt näher und damit auch die Phase, in der sich viele bewusster mit Verzicht und innerer Einkehr beschäftigen. Also so gesehen erleben gläubige Christinnen und Muslime in diesem Jahr fast parallel eine Zeit des Fastens, wenn auch auf unterschiedliche Weise.
Was bedeutet Fasten im Islam und im Christentum? Welche Rituale prägen diese Zeit? Und warum erleben viele Gläubige Fasten nicht nur als Verzicht, sondern als Bereicherung?
Darüber sprechen wir heute in Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Martina Kothe
und Bita Schaffinier. Ich finde es ja irgendwie faszinierend, wie zwei Fastentraditionen, Ramadan und die christliche Fastenzeit, in diesem Jahr fast zeitgleich stattfinden, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Glaubenswelten stammen. Bei Muslimen ist das Fastenjahr im Ramadan ganz klar geregelt, also von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang gibt es strenge Vorgaben, nichts essen, nichts trinken, selbst Kaugummi kauen ist sogar nicht erlaubt. Dabei wird jeden Moment des Tages genutzt, um sich auf das Gebet, Selbstdisziplin und Reflexion zu konzentrieren.
Im Christentum muss man sagen, da ist das Fasten heutzutage eher flexibel, wobei es auch natürlich eine lange Tradition hat. Und die hängt, wir haben es schon erwähnt, mit dem Osterfest zusammen mit der Auferstehung Jesu Christi. Man wollte sich auf diese Auferstehung vorbereiten, Buße tun, sich reinigen. Es gibt allerdings im Unterschied zum Ramadan keine festgelegten Tageszeiten. Und in der katholischen Fastentradition soll nicht nur am Karfreitag kein Fleisch gegessen werden, sondern an allen Freitagen in der Fastenzeit.
Ja, aber heutzutage, wenn die Menschen fasten, also sich dazu entscheiden zu fasten, dann lassen sie ja in dem Alltag gewisse Gewohnheiten weg. Also man verzichtet auf Fleisch oder Rauchen oder andere auf Süßigkeiten oder Alkohol und manche sogar auf soziale Medien und Fernsehen.
Ja, es geht heute in unserer, man muss es so sagen, Überflussgesellschaft vermutlich mehr darum, bewusst auf gewisse Dinge zu verzichten, um sich auch ein bisschen neu zu fokussieren.
Und so ist Fasten in beiden Glaubenstraditionen ein Akt der inneren Einkehr, kann man sagen, ne? Wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Grundsätzlich ist das Fasten ja mehr als nur eine körperliche Disziplin. Es ist eine sozusagen spirituelle Reinigung. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Moment, den viele Menschen mit dem Ramadan verbinden, das Fastenbrechen am Abend, das sogenannte Iftar. Und ich durfte die Familie Al-Musli in Braunschweig besuchen. Wir sind zusammen einkaufen gegangen für diesen Iftar-Abend und haben dann gemeinsam gekocht bei dieser Familie. Und da hören wir jetzt mal rein. Mitten in einem Supermarkt in der Braunschweiger Innenstadt. Es duftet nach frischen Kräutern. Zwischen den Ständen türmen sich glänzende Auberginen, Reis und Gewürze. Camilla Al-Musli kauft Zutaten für den ersten Iftar-Abend ein. Neben den Lebensmitteln werden auch Süßigkeiten ausgesucht. Datteln, Halwa und eine ganz besondere Spezialität.
Halawa bijibn heißt das. Ja, Süßigkeit mit Käse. Ist auch aus Käse gemacht und das ist Mozzarella außenrum und innen drin ist so eine Creme.
Mit vollen Einkaufstaschen geht es nach Hause. Orientalische Düfte erfüllen langsam die Küche. Knoblauch, Kurkuma, ein gelbes Ingwergewächs, gerösteter Reis. Camilla Al-Musli beginnt, Hähnchen anzubraten.
Mit ordentlich Salz und Pfeffer und bisschen Curry. Und das kommt dann auf dem Reis drauf.
Es gibt Hähnchen mit Curryreis, ein typisches Gericht zum Ramadan. Während in der Küche gekocht wird, kümmert sich die 14-jährige Tochter Dana um die Dekoration. Girlanden werden aufgehängt, Lichterketten an den Fenstern befestigt, der Esstisch feierlich gedeckt.
Wir haben ganz viele Girlanden und Lichterketten und allgemein viel Deko, um das einfach schöner und gemütlicher zu gestalten. Hier zum Beispiel eine Tischdecke oder auch Teller und auch Kerzen, viele. Das ist eine Girlande, die wir mal vor mehreren Jahren gemacht haben, als wir noch jünger waren. Und da steht drauf Ramadan Karim, also so viel wie frohes Ramadan.
Lichter gehören also dazu, Ornamente und bunte Teller. Besonders für Kinder und Jugendliche ist das Fasten anfangs herausfordernd, doch viele gewöhnen sich schnell daran. Wobei es keine Pflicht im Islam für Kinder gibt, im Ramadan streng zu fasten. Für Dana ist das Fasten gleichwohl wichtig.
Ich finde es sogar einfacher, in der Schule zu fasten, weil man gar nicht so viel Zeit hat zu essen, wie wenn man zu Hause wäre. Deswegen, für mich ist das kein großes Problem. Am Anfang war es schwierig, aber man kommt da irgendwie rein und ja, gewöhnt sich halt dran. Eine von meinen Freundinnen feiert jetzt auch am ersten Ramadan-Tag ihren Geburtstag, deswegen... Dort kann ich dann halt nichts essen, aber ich will trotzdem mitfeiern.
Es ist eine Zeit der Gemeinschaft. Familien kommen zusammen, Nachbarn laden sich gegenseitig ein. Doch im Mittelpunkt des Ramadans steht das Fasten. Im Islam gilt der Ramadan als der heiligste Monat des Jahres. Er erinnert an die Offenbarung des Korans, an den Propheten Mohammed und ist eine Zeit der inneren Einkehr, betont Camilla Al-Musli.
Da gibt's auch einen schönen Hadith, also eine Überlieferung, der sagt, man soll ein Drittel des Magens für Essen, ein Drittel für Flüssigkeit und ein Drittel für Luft lassen. Also man sollte sich nicht überessen. Also wer letztendlich in Ramadan zugenommen hat, der hat definitiv was falsch gemacht.
Wenn abends der Tisch gedeckt ist, warten alle gespannt auf den Moment, an dem das Fasten gebrochen werden darf.
Allahu Akbar, Allah.
Erst mit dem Gebetsruf am Abend beginnt der Iftar. Für viele ein Höhepunkt des Tages. Zuerst eine Dattel, dann ein Schluck Wasser. Danach beginnt das eigentliche Mahl.
Ist schon das erste Mal was sehr Besonderes. Nicht so sehr das Fasten an sich, sondern das Fastenbrechen. Man nimmt einfach alles ganz anders wahr. Also man spürt wirklich den ersten Schluck Wasser, wie der runterläuft und wo der landet. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung vom Essen und Trinken, nachdem man gefastet hat. Also das ja, bewegt mich jedes Jahr wieder.
Wie Dieter, das war ja eine ganz anschauliche Beschreibung eben, dass die Wahrnehmung sich so verändert, wenn man das Fasten bricht. Und ich glaube, das können ganz viele Menschen nachvollziehen, dass einen das auch geistig wachsen lässt, wenn man sich überwindet und dann eben nichts isst und nichts trinkt, sozusagen der Geist den Körper bezwingt. Das berichten ja beispielsweise auch viele Menschen, die mal Heilfasten gemacht haben, also eine Zeit lang auf feste Nahrung verzichtet haben, mit Säften gefastet haben etc., dass man da eine völlig neue Beziehung zu Nahrung und zum Essen bekommt. Aber magst du mir noch mal erzählen, Dieter, was das Fasten im Islam genau bedeutet? Wir haben ja schon gehört, es ist mehr als nur der Verzicht auf Essen und Trinken. Es ist ja auch eine Zeit der Reflexion, der Gemeinschaft, der Nähe zu Gott vielleicht auch.
Ja, aber dazu gehört auch, dass Muslime im Ramadan mehr beten, den Koran mehr rezitieren und häufiger wohltätig sind. Also die Almosensteuer, die es ja gibt, ist ein zentrales Element. Es geht darum, auch an die zu denken, die eben weniger haben. Ich habe mich mit Shakil Ahmad Umar Mahmud unterhalten. Er ist Imam in der Bayt-ur-Rashid-Moschee in Hamburg-Schneisen. Ich habe ihn zunächst gefragt, was den Ramadan so einzigartig macht und warum das Fasten für Muslime eine so zentrale Bedeutung hat.
Der Monat Ramadan ist im Heiligen Koran erwähnt. Das ist ein sehr gesegneter Monat für die Muslime. Das ist ein Monat, in dem es auch heißt, dass der Heilige Koran herabgesandt wurde. Und es herrscht eine gewisse Motivation innerhalb der Muslime, wenn dieser Monat, gesegnete Monat Ramadan kommt. Und deswegen ist auch diese Atmosphäre in den Moscheen, unter den Leuten, diese gewisse Atmosphäre zu verspüren. Und jeder Erwachsene, der gewissermaßen die Reife erlangt hat, soll in diesem Monat Ramadan fasten.
Fasten ist auch in anderen Religionen verbreitet, etwa in der christlichen Fastenzeit oder am Yom Kippur im Judentum. Gibt es aus islamischer Sicht Gemeinsamkeiten oder spirituelle Verbindungen?
Ja, also im Islam ist man der Ansicht, dass alle früheren Propheten auch gefastet haben. Buddha hat gefastet, Krishna hat gefastet, Jesus, Moses hat gefastet, Abraham gefastet. Man kann es aus den Schriften erkennen, dass diese Menschen gefastet haben. Auch der Prophet Mohammed hatte gefastet. Auch er hatte sich zum Beispiel zurückgezogen. Und auch da gibt es einen Aspekt im Monat Ramadan, die letzten 10 Tage, wo man Itikaf macht. Das heißt, man zieht sich zurück. In der Moschee werden dann zum Beispiel in der Regel auch kleine Zelte aufgebaut, wo jeder dann die Möglichkeit hat, 10 Tage lang sich zurückzuziehen und 10 Tage lang intensive Gebete nachzugehen, den Koran zu lesen. Und diese Rituale findet man aus dem Leben der Propheten und deswegen machen wir das auch im Monat Ramadan. Und somit glaubt man, dass durch dieses Ritual, durch das Fasten, man eine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen kann.
Welche geistigen und spirituellen Ziele sollen Muslime während des Ramadans verfolgen?
In dem Monat wird gemeinsam gebetet. Man legt sehr viel Wert darauf. Zum Beispiel, es gibt ein Tahajjud-Gebet, welches man vor dem Sonnenaufgang verrichtet. Oder das Dravi-Gebet, was man nach dem Sonnenuntergang verrichtet abends. Das sind 8 Gebetseinheiten. Es gibt auch einige Strömungen, die viel mehr machen. Und so wird auch viel Koran rezitiert. Der eigentliche Sinn und Zweck ist aber nicht nur hungern und dursten, sondern dass man die Philosophie dahinter versteht, dass man seine Mitmenschen versteht, die vielleicht die ärmeren Menschen, die wenig zu essen haben, dass man die Philosophie dahinter ist, auch dass man sagt, dass nicht nur der Magen faste, sondern auch Augen, Zunge, Ohren, alle Organe, alle Körperteile fasten, also dass man nicht etwas Schlechtes hört, nicht etwas Schlechtes redet, dass man keine schlechten Gedanken hegt. All diese Aspekte sollte man tun und deswegen hat dieses Gebot Fasten eine sehr tiefe Philosophie, die man eigentlich verstehen muss.
Also kann man verstehen, das ist so eine Art innere Reinigung, also auch, dass man fastet sozusagen auch mit den Sinnesorganen, wie Sie gerade gesagt haben. Warum ist diese innere Reinigung so wichtig?
Also das Fasten hat 2 Aspekte, was auch im Koran erwähnt hat. Zum einen auch körperliche Reinigung. Wenn man fastet, entgiftet der Körper. Des Weiteren auch die spirituelle Reinigung. Und dass man diese Zeit fastet und dass man sich von allen Arten von Sünden löst und dass man versucht, ein guter Mensch zu werden durch das Fasten, dass man versucht, eine lebendige Beziehung zu seinem Schöpfer aufzubauen. Und darauf sollte man fokussieren. Man erkennt immer wieder, dass unter den Muslimen nur dieser Aspekt da ist, dass man hungert und durstet. Und das ist nicht der eigentliche Sinn und Zweck, sondern es ist ein viel tieferer Sinn dahinter.
Immer wieder gibt es Debatten über das Fasten an Schulen. Auch Kinder beteiligen sich am Fasten, obwohl sie bis zur Pubertät von der Pflicht ausgenommen sind. Woran liegt das und welche Empfehlung haben Sie für muslimische Eltern von schulpflichtigen Kindern?
Also Kinder dürfen in der Regel nicht fasten, weil sie in einer Wachstumphase sind. Auch ich kenne das von meiner Schulzeit aus her. Als ich in der 2., 3. Klasse war, waren Kinder, die komplett gefastet haben, was auch natürlich sehr, sehr schwer war. Deswegen dürfen die Kinder eigentlich im Kindesalter nicht fasten. Aber wiederum, wenn Kinder jetzt einen gewissen Training, weil sie in dieser Atmosphäre sind und wenn sie ein Training machen wollen für ein paar Stunden, dann ist es in Ordnung. Also ich kenne es auch aus meiner Kindheit, als vielleicht 4 oder 5 Stunden gefastet und danach habe ich das abgebrochen. Dann kann man das als Training machen, aber dass man Kinder dazu zwingt, komplett das Fasten nachzugehen, das ist nicht gemäß dem Islam.
Wie beschreibt der Koran das Fasten? Welche Verse sind besonders wichtig, wenn es um den Ramadan geht?
Also es gibt im Heiligen Koran mehrere Versen, die das Fasten beschreiben. Und in diesen Fastenversen geht es auch darum, dass das Fastengebot auch in früheren Religionen zu finden ist. Also es ist kein Gebot, was komplett neu ist. Und dann erwähnt zum Beispiel, wird am Heiligen Koran auch erwähnt, was der Sinn und Zweck dahinter ist. La'allakum tattaqun, damit wir Gottesfurcht erlangen, damit wir uns auch sowohl körperlich reinigen, als auch spirituell reinigen. Und das ist ein Kampf zwischen der Seele und dem Körper. Körper verlangt nach Essen, Körper rebelliert, der Körper hat Durst, aber die Seele sagt, nein, du kannst speisen, wenn ich dir das sage. Und somit ist es eine gewisse Erziehung für den Körper und Seele, die wir in dieser Zeit durchmachen und etwas sehr, sehr Spirituelles und nicht nur einfach hungern und dursten.
Welche Botschaft würden Sie Menschen mitgeben, die den Ramadan zum ersten Mal bewusst erleben oder sich intensiver damit beschäftigen möchten?
In der Regel ist dieses 30 Tage lang Fasten schwer. Es ist nicht einfach. Man muss den Körper auch davor vorbereiten. Man muss auch gewisse in der Spiritualität sich dafür vorbereiten. Aber man kann versuchen, diese Zeit durchzumachen und sollte man auch versuchen. Aber wenn man diese 30 Tage lang durchgemacht hat, fühlt sich der Körper auch ganz, ganz anders an und die Spiritualität fühlt sich auch ganz anders an.
Das war Shakil Ahmad Umar Mahmud. Er ist Imam in der Bayt ur-Rashid Moschee in Hamburg-Schneisen. Das Christentum kennt eine lange Fastentradition. Die Fastenzeit endet mit Ostern, dem wichtigsten Fest der Christenheit. Doch Martina, was bedeutet Fasten hier eigentlich?
Dazu würde ich gerne noch mal kurz in die Vergangenheit schauen. Shakil Ahmad Umar Mahmud hat es ja gerade auch erwähnt. Auch in der Bibel wurde bereits gefastet. Und dort fasteten die Menschen entweder als Ausdruck von Trauer und Sühne oder zur Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott. Und das wurde dann in die kirchliche Tradition übernommen. Allerdings hat sich Martin Luther dann gegen diese Form der Buße gewandt. Daher war das Fasten in der evangelischen Kirche lange Zeit eher unüblich. In der katholischen Kirche ist auch heute noch der Begriff der österlichen Bußezeit tatsächlich gebräuchlich.
Gibt es denn eigentlich eine vorgeschriebene Länge der christlichen Fastenzeit?
Ja, das ist ein gutes Thema. Die Länge der Fastenzeit hängt immer mit dem Ende der Fastnacht oder des Karnevals zusammen, nämlich mit dem Aschermittwoch. Eine Definition habe ich aber gefunden, und zwar im liturgischen Kalender. Da heißt es, die Fastenzeit dauert von Aschermittwoch bis zum Beginn der Abendmahlsmesse am Donnerstag in der Karwoche. Das wären dann also 44 Tage. Darüber werden wir später noch genauer sprechen. Ich wollte noch mal auf diese Wortverwandtheit eingehen, denn Fastnacht, Fasching, auch Karneval, das ist ja ein Fest und ein Begriff, in dem das Fasten schon enthalten ist. Fastnacht, die Nacht, die Zeit vor dem Fasten ist damit gemeint. Und bei diesen Feierlichkeiten wurde von alters her mit Masken und Tänzen und Lärm und Musik Winter und Kälte vertrieben. Es ist also ein heidnisches Brauchtum. Man könnte beinahe sagen, in der Abfolge ist es auch die Umkehrung der Tradition des muslimischen Fastens. Also wenn im Ramadan am Ende das Fastenbrechen groß gefeiert wird, dann könnte man sagen, mit dem Karneval ist quasi eine Feier dem christlichen Fasten vorgelagert und eben nicht als Abschluss.
Das heißt, bevor man anfing zu fasten, hat man noch mal so richtig ausgiebig gefeiert?
Ja, es gab Festmahle, es wurden Tiere geschlachtet, es wurde quasi gefeiert, dass man sich eben bald in die Abstinenz, in die Fastenzeit begeben würde. Und die Fastnachts- und Karnevalsbräuche, die unterscheiden sich regional in Deutschland auch sehr voneinander. Und es gibt natürlich auch Regionen, in denen dieses Brauchtum gar nicht oder nicht mehr verankert ist.
Man kann ja sozusagen sagen, dass seit einigen Jahrzehnten die Christen und Christinnen das Fasten neu entdeckt haben. Nicht nur als eine Vorbereitung auf das Osterfest, sondern auch als eine Zeit der inneren Einkehr, der Reduktion.
Ja, Fasten bedeutet im Christentum nicht nur den Verzicht auf Nahrung, sondern es heißt auch, dass man sich bewusst im Alltag einschränkt. Und viele entscheiden dann ganz individuell, worauf sie verzichten wollen, sei es Fleisch, Alkohol, Zucker, Nikotin, soziale Medien. Und es geht auch ein bisschen darum, den Alltag zu entschleunigen, zu sich selbst zu finden, Platz für das Wesentliche zu schaffen, wachsamer zu werden, aufmerksamer zu werden auf das, was eben oft im Alltag überhört und übersehen wird. Und das mag manchen Gläubigen gar nicht mehr bewusst sein. Es gibt tatsächlich in der katholischen Kirche noch die Pflicht zum Fastenopfer. Also Christinnen und Christen sollen je nach ihrer wirtschaftlichen Lage einmal im Jahr, am besten eben zum Ende der Fastenzeit, ein, wie es heißt, spürbares Geldopfer für Hungernde und Notleidende geben. Also auch da richtet das Fasten nicht nur den Blick auf sich, sondern eben auch auf andere.
Seit vielen Jahren gibt es ja die bundesweite Aktion 7 Wochen ohne, eine Aktion der evangelischen Kirche. Sie soll helfen, die Passionswochen bewusst zu erleben und zu gestalten. Auch die evangelische Zeitschrift Chrismon beteiligt sich jedes Jahr daran. Über das Fasten heutzutage sagt Chefredakteurin Ursula Ott Folgendes.
Das ist ja auch die Tradition der Fastenzeit in allen Weltreligionen, dass es eine bestimmte Zeit im Jahr ist, also einfach auch im Kalender ist. Und wir wissen aus vielen Zuschriften, und ich spüre das auch bei mir selber, dass dieses 24/7 durchgehend immer auf Sendung sein. Nachrichten prasseln auf dich ein. Du kannst rund um die Uhr einkaufen. Du kannst im Winter Erdbeeren kaufen und im Sommer Orangen. Also es ist ja alles immer gleichzeitig. Und ich glaube, das Erfolgsrezept, Rezept ist vielleicht ein falsches Wort, aber das Schöne ist auch, dass es einem eine gewisse Struktur gibt. Also es ist erst Karneval, dann ist Aschermittwoch, dann sind diese 7 Wochen Fastenzeit und dann ist Ostern. Und dann ist Pfingsten und irgendwann ist Erntedankfest und dann ist wieder Advent. Advent ist hier auch eine Art von Fastenzeit in unserer Vorstellung und dann kommt Weihnachten. Und ich glaube, in diesem ganzen Durcheinander in unseren Nachrichten, in unserem Hirn, in unserem Herzen, tut es wahnsinnig gut, dass man so eine gewisse Struktur bekommt.
Struktur ist auch ein zentrales Element im Ramadan. Der Rhythmus von Fasten und Gebet gibt dem Alltag eine klare Form. Es gibt feste Zeiten für das Fastenbrechen, für das Nachtgebet und für das Morgengebet. Diese klaren Regeln helfen vielen, sich ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und es geht ja nicht nur um die Struktur, sondern auch eben um die innere Reflexion. Ein bewusstes Innehalten, eine Umkehr des bisherigen Verhaltens. Und wenn man jetzt mal im katholischen Kontext sprechen würde, da könnte einem dazu vielleicht auch die Beichte einfallen. Die spielt allerdings in der evangelischen Kirche keine vergleichbare Rolle. Aber dass man sich seinen Fehlern und Verfehlungen stellt, das ist natürlich auch dort ein wichtiger Faktor in der Glaubenspraxis.
Also das Thema Beichte ist in der evangelischen Kirche ja ein bisschen anders. Also wir kennen kaum die Individualbeichte. Bei uns im evangelischen Gottesdienst ist das so, dass wir zu Beginn immer ein Kyrie Eleison sprechen oder singen. Das ist so viel wie ein Sündenbekenntnis. Ich habe gesündigt. Und danach machen wir ja bei den Protestanten keine individuelle Beichte. Aber Sie haben recht, all diese Dinge, das Kyrie Eleison und sicher auch die Beichte in der katholischen Kirche und die Fastenzeit sollen schon uns erinnern, dass er an die Transzendenz, dass da noch was anderes ist. Ob das unsere Beziehung zu Gott verbessert, das muss jede und jeder selber wissen. Aber es kann helfen.
Im Islam gibt es ebenfalls diesen Gedanken der inneren Reinigung. Der Koran betont, dass nicht nur der Magen fasten soll, sondern auch die Sinne. Man soll nichts Schlechtes hören, nichts Schlechtes sehen, nichts Schlechtes sagen, wie der Imam Shakil Ahmad Umar Mahmud ja vorhin im Interview betont hat. Das bedeutet also kein Klatsch, kein Tratsch, keine Lügen, kein Streit. Fasten ist also nicht nur eine körperliche Disziplin, sondern ja auch eine moralische.
Und es soll ja auch kein Selbstzweck sein. Früher war beispielsweise das ganze Kirchenjahr durchgetaktet nach Tagen und Wochen des Fastens und es gab genaue Speisevorschriften für diese Zeiten. So durfte man im Mittelalter nur zu ganz bestimmten Zeiten gut essen, Musik hören, feiern oder tanzen. Mit der Reformation wurden diese strengen Regeln in Frage gestellt und in der evangelischen Kirche war das Fasten lange eher unüblich, da sich, wie wir schon erwähnt haben, Martin Luther ja gegen den Brauch ausgesprochen hatte. Ursula Ott meint dazu:
Was man schon sagen muss, ist, dass die Reformatoren um Martin Luther und vor allem auch Zwingli sind abgekommen von diesem asketischen Fasten. Also der Martin Luther hat gesagt, Fasten ist ein weltlich Ding. Also die Vorstellung der Reformation war, du sollst jetzt nicht besonders dolle fasten und dann wirst du von Gott besonders geliebt. Genau das fand Luther falsch. Also Martin Luther hat gesagt, du sollst fasten, aber eher in dem Sinne, wie wir das jetzt heute sehen. Also mach dich auf den Weg, überdenke dein Leben, kehre ein, kehre vielleicht um, wenn du merkst, dein Leben läuft nicht so gut. Aber glaub nicht, dass wenn du ein besonders toller, fitter, leistungsfähiger Faster oder Fasterin bist, dann wirst du von Gott besonders geliebt. Das ist eben Luthers Vorstellung gewesen, dass das nicht funktioniert. Also wir sind alle gleich geliebt von Gott. Das ist unsere protestantische Vorstellung und das können wir nicht beeinflussen mit besonders tüchtigem Fasten.
Also das ist im Islam ganz ähnlich. Fasten ist auch dort kein Wettkampf. Es geht nicht darum, wer am besten durchhält, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und vor allem gibt es keinen Zwang. Besonders Kinder und Kranke sind ja davon ausgenommen.
Aber viele Kinder fasten dennoch, oder?
Ja, weil sie es eben von ihren Eltern oder älteren Geschwistern sehen. Aber es gibt, wie gesagt, keine Pflicht. Also viele Familien erlauben den Kindern, für ein paar Stunden zu fasten und damit sie sich langsam daran gewöhnen.
Es gibt ja auch im Christentum durchaus Diskussionen darüber, wie streng das Fasten nun sein sollte. Während die katholische Kirche noch feste Regeln hat, sieht es in der evangelischen Kirche anders aus, sagt Ursula Ott.
Und das machen auch viele Menschen, die mit der Kirche überhaupt gar nichts am Hut haben. Und wir, die evangelische Kirche, sind jetzt überhaupt nicht die, die sagen, oh, das ist aber nicht das richtige Fasten, was ihr macht. Das ist ja Quatsch. Also jede und jeder soll tun, was er und sie will. Und wenn jemand mit dem Verzicht auf Fleisch zum Beispiel oder auf Alkohol, das machen ja sehr, sehr viele Leute, oder auf Plastik versuchen viele zu fasten 7 Wochen, wenn das nicht nur der eigenen Gesundheit und dem Planeten dient, sondern auch noch für uns, für die Fastende, den Fastenden selber, eine Art von guter Selbsterfahrung ist, dann ist das gut.
Fasten hat im Christentum also eine lange Tradition. Der Hintergrund ist, dass Jesus 40 Tage lang durch die Wüste gewandert ist, um sich selbst zu prüfen und hat überlegt, ob der Weg richtig ist, den er eingeschlagen hat.
Und das ist die Idee, die wir eben mit unserer Fastenaktion auch verfolgen, dass wir 40 Tage lang uns hinterfragen, ist es richtig, so wie ich lebe, kann ich vielleicht was ändern, kann ich eine neue Routine einüben. Diese 40 Tage, wenn Sie genau rechnen, haut das nicht genau hin von Aschermittwoch bis Ostern. Das sind nämlich 48 Tage und das liegt daran, dass die frühen Christen, wenn sie gefastet haben, die Sonntage quasi Fastenpause gemacht haben. Das, was heute ein Gesundheitsapostel vielleicht Cheat Day nennen würde. Also am Sonntag durfte man quasi Fleisch essen und alles anderes machen. Deswegen, so kommt man auf die 40 und auf die 48 Tage. Also heute haben wir eben 7 Wochen von Aschermittwoch bis Ostern die Fastenzeit und die erinnert an diese 40 Tage, die Jesus durch die Wüste gewandert ist.
Ursula Ott, die Chefredakteurin von Chrismon, über das Fasten im Christentum. Peter, jetzt habe ich noch eine Frage, die, glaube ich, fastenden Musliminnen und Muslimen sehr oft gestellt wird. Man ist ja heutzutage über die gesundheitlichen Vorzüge des Fastens sehr gut informiert. Es gibt das Intervallfasten beispielsweise, sagt man 16-8. Also man verzichtet 16 Stunden auf Nahrung, kann 8 Stunden lang essen. Viele machen das auch ganz normal im Alltag. Es gibt auch Leute, die an einem Tag in der Woche vielleicht nur Reis essen etc. Aber was man immer wieder hört, ist, dass der Verzicht aufs Trinken tagsüber nicht gut sein könne. Das ist aber, so viel ich jetzt gehört und gelesen habe, eine falsche Annahme.
Ja, da gibt es etliche Studien mittlerweile, die keine gesundheitlichen Nachteile festgestellt haben, wenn man einige Stunden nichts trinkt. Wenn man aber nicht ganz gesund ist oder schwanger oder eben noch ein Kind, dann muss man nicht aufs Trinken verzichten. Und dazu kommt, dass man ja vor Sonnenaufgang trinken darf.
Also das bedeutet dann, dass man vielleicht ein bisschen früher aufsteht. Die Sonne geht im Moment so kurz nach 7 auf und dass man dann eben bis zum Sonnenaufgang versucht, ein bisschen mehr zu trinken. Oder nimmt das Durstgefühl vielleicht sowieso ab, da man ja auch nichts isst?
Ja, sozusagen. Also zwischen der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang soll man ja wirklich gar nicht zu sich nehmen, also weder essen noch trinken. Die ersten Tage ist es etwas schwierig, aber dann gewöhnt sich der Körper daran. Also das ist dann kein Problem mehr. Martina, aber welche Erfahrung hast du denn mit dem Fasten gemacht?
Also nicht im christlichen, vorösterlichen Sinne. Ich habe aber eine gute Freundin, die jedes Jahr vor Ostern fastet und dann jeweils auf unterschiedliche Dinge verzichtet. Also Alkohol beispielsweise, Zucker, etliche andere Sachen. Und ihr tut das jedes Jahr sehr gut. Also auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig.
Also Fasten ist nicht nur der Verzicht, es ist auch ein Innehalten, eine Besinnung auf das, was wirklich zählt, ob im Islam oder im Christentum.
Und vielleicht können wir ja alle, ganz egal aus welcher Religion wir kommen, aus dieser Tradition des Fastens etwas mitnehmen. Zum Beispiel eben mal bewusst auf was verzichten, was uns ablenkt oder einen Moment Dankbarkeit finden.
Oder einfach mal zusammen essen, denn am Ende ist das doch das Schönste, wenn wir zusammenkommen, Freude haben und sich unterhalten kann und zum Beispiel beim Fastenbrechen, bei dem Iftar oder eben zu dem traditionellen Osterfest.
Ja, absolut, das finde ich auch. Peter, wir sind leider schon am Ende unserer Sendung, Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast und weitere Folgen findet ihr auch unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD-Audiothek.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikal-horizontal geschrieben in einem Wort, vertikal-horizontal@ndr.de. Und am Mikrofon verabschieden sich Peter Schaffinier
und Martina Kothe.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.